So kam die erste Idee, Kindermedien zu machen, die letztendlich mehr machen als, ich sag jetzt mal, schau mal, der tolle Teddybär, so, Inhalt zu kreieren, weil Inhalte in Kindermedien kreieren Zukunft. Das ist es. Unsere Kinder sind unsere Zukunft und wir sollten aufhören, sie abzuspeisen mit, guck mal, da ist der lila Launebär, weil Kids sind schlau, Kids checken's sehr viel besser als wir, wie du auch weißt. Und dementsprechend brauchen die auch Guidance und Leute, die genau diesen Gedanken in ihnen eine Plattform bieten.
Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und was macht das eigene soziale Engagement wirksam? Sophia und Micha von Viva Con Agua laden Menschen ein, die für das Gute brennen. Sie sprechen über Female Empowerment, Klima, Menschenrechte, Sport, Gaming, Festivals, Kunst, Musik. Vor allem aber über die Frage, wie kann ich etwas bewirken? Viel Spaß beim Zuhören von Viva La Social.
Hallo, hallo, moin, hier ist Sophia von Viva La Social. Und bevor es jetzt gleich losgeht, einmal ein kleiner Disclaimer. Die Folge, die ihr gleich hören werdet, die wurde im Rahmen des Kunst- und Kulturfestivals der Millantor Gallery im Stadion aufgenommen. Das heißt, es gibt ab und zu mal ein paar Hintergrundgeräusche. Lasst euch davon bitte nicht irritieren. Das ist ja ganz normal bei einer Live-Podcast-Aufzeichnung. Und ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Micha Fritz und unserer Gästin Mira von Mira und das Fliegende Haus.
Als kleiner Disclaimer, wir sind beide Schwaben. Ich sozialisiert glücklicherweise auf St. Pauli.
Ich nicht.
Sie nicht. Das heißt, wenn wir in Schwäbische abdriften, liegt es an unserer Verbundenheit. Und sonst versuchen wir einen ja souveränen, freestyligen Live-Podcast hier aufzunehmen. Genau, wenn die Technik sagt go, dann go. Go. Oh. Vielleicht noch einen großen Applaus für die Technik. Die machen das hier nämlich überragend die ganze Zeit. Auch an alle Ehrenamtlichen, Künstlerinnen, Musikerinnen, Kinder an das Alpakwa. Schön, dass ihr alle da seid.
Hallo, da ist es. Schau mal, Micha.
Ja, ja.
Da hast du was Tolles erfunden.
Ja, das ist auf einer Zugfahrt entstanden. Wie so oft beim Reisen entstehen ja Ideen. Aber es soll heute ja nicht um das Alpakwa gehen, sondern um dich und deine Welt. Ja. Mira, normalerweise machen wir den Podcast bei Viva La Social mit der wunderbaren Sophia. Mhm. Die bereitet sich immer vor und hat auch Fragen im Gepäck und stellt die Menschen auch immer sehr würdig und geil vor. Da sie ja nicht da ist, könntest du dich vorstellen. Wie stellst du dich vor? Weil du machst so vieles.
Das ist abgefahren. Ich glaube, ich habe gestern erst drüber gesprochen. Man kennt das ja, man ist irgendwo und dann gibt's Menschen, die sagen so, hey, was machst du eigentlich beruflich? Und in diesem Moment bin ich immer komplett maximal aufgeschmissen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das denn in einen Satz packen soll oder drei Sätze. Und dann sage ich manchmal, ey, kennst du Bibi Blocksberg? So, ja, klar. Ich habe sowas Ähnliches erfunden, nur in achtsam. Und dann checken die Leute meistens so ungefähr, wo es hingeht, weil Kinderbuchautorin wäre irgendwie nicht der Sache gerecht, genauso wenig wie ich mache Hörspiele. Es ist irgendwie alles. Es ist diese Welt, wovon du schon gesprochen hast, ne? Das fliegende Haus zum Leben zu erwecken, es fliegen zu lassen und allem möglichen Content, Produkte, Herz, Dinge zu tun, die damit zu tun haben. Ja, Kindermedien 2.0.
Wie hast du damit angefangen, das fliegende Haus? Wann kam die Idee? Auch auf einer Zugfahrt oder wo ist sie entstanden?
Tatsächlich nicht, weil damals durfte man nicht mehr so wirklich Zug fahren oder hat es zumindest nicht gemacht, weil wir alle zu Hause geblieben sind. Corona Times, so. Und ich habe viele andere Sachen beruflich gemacht. Ich bin eigentlich Musikerin, habe eigentlich mal Jazzmusik studiert. Dementsprechend ganz viel unterwegs gewesen, mit Menschen gearbeitet. Das ging dann irgendwann nicht mehr. Natürlich Lockdown. Und dann sitzt du da und hast auf einmal Zeit. Und hast vor allem auch die Möglichkeit, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Was ich schon davor gemacht habe, aber da dann nochmal sehr intensiv. Und dann die Frage so, okay, was geht hier eigentlich vor sich? Was ist los mit uns? Was braucht diese Welt? Wer sind wir? Was brauchen unsere Kids auch? Also mein Sohn war damals 2 und so kam die erste Idee, Kindermedien zu machen, die letztendlich mehr machen als, ich sag jetzt mal, schau mal, der tolle Teddybär, so, Inhalt zu kreieren, weil Inhalte in Kindermedien kreieren Zukunft. Das ist es. Unsere Kinder sind unsere Zukunft und wir sollten aufhören, sie abzuspeisen mit, guck mal, da ist der lila Launebär, weil Kids sind schlau, Kids checken's sehr viel besser als wir, wie du auch weißt. Und dementsprechend brauchen die auch Guidance und Leute, die genau diesen Gedanken in ihnen eine Plattform bieten.
Du bist ja ein paar Jahre jünger wie ich, du bist aber auch mit Bibi Blocksberg, drei Fragezeichen etc. aufgewachsen. Ja. Ohne das jetzt zu diskreditieren, weil Zeitgeist etc. Ja. pp. Wo aber machst du die Punkte fest, wo es in deinem Verständnis oder Perspektive die Achtsamkeit vielleicht fehlen könnte?
Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich höre manchmal auch natürlich noch, weil geil irgendwie auch und irgendwie Nostalgie und so, Bibi und Benjamin und alles, was es so gibt. Und manchmal horch ich so auf beim Hören und denke mir so, echt jetzt? So echt jetzt? Das ging so, ihr nickt teilweise, ne? Also das haben die echt gemacht. Also da waren wir ja irgendwie in der Prägephase, ne? Mit 3, 4, 5, hast du das gehört? Wie da am Frühstückstisch miteinander gesprochen wird, wie da unter Druck gesetzt wird, bestraft wird, wie Gefühle abgewertet werden, wie Menschen miteinander umgehen, ja, übelst adultistische Strukturen in diesen Kindermedien, ja, wo Kinder nicht ernst genommen werden. Und das ist aber normal in diesen Medien. Und klar, wir lieben das und das hat immer noch einen Zauber und immer noch einen Vibe und wir können das meiner Meinung nach auch immer noch hören, wenn wir es vielleicht einordnen mit den Kids. Und gleichzeitig braucht es eben Medien, die das nicht mehr machen, weil du hast es gesagt, ne, der Wandel ist da. Ja.
Wenn du zurückgehst auf der Reise, wie, also du bist ja sehr schnell quasi dann auch auf ein Level gekommen, wo dir sehr viele Menschen zugehört haben. Wodurch kam das?
Durch Instagram tatsächlich. Also wir haben damals in den Lockdown-Phasen den Podcast gestartet, Mira und das fliegende Haus. Das war wirklich total low budget. Ich meine, hey, ich bin Musikerin, ich habe ein Mikrofon im Keller, ich habe mir 2 Matratzen an die Wände genagelt und mich da drin irgendwie, also ich weiß, es war wirklich hanebüchen, ja, wie das alles immer zusammengestürzt ist. Und also, weißt du, sagst du, ey, hättest du mal ein ordentliches Mikrofon gekauft, weißt du, was nicht so viel Raum aufnimmt, aber darauf ist auch keiner gekommen. Also im eingestürzten Matratzenlager diese Welt erfunden und so eingesprochen, so weißt du, wie typisch früher mit dem Kassettenrekorder, selber irgendwas erfunden und einfach mal gemacht und dann eben in der Lockdown-Zeit gemerkt, so okay, krass, die Families da draußen, die brauchen das gerade total, weil diese Themen, die wir da angesprochen haben, genau das war, was sie gerade bewegt hat. Und so kam das, dass dann von Woche zu Woche immer auf die neue Folge so gesuchtet wurde, die Reels viral gegangen sind, die Community größer wurde und vor allem, ey, die Community einfach einen heftigen Job gemacht hat. Also das ist klar, so diese Ideen kommen irgendwie in diesen Kopf, aber das wäre niemals möglich gewesen, wenn nicht Eltern heutzutage ein Bewusstsein entwickelt hätten und das supporten würde. Also danke an alle Menschen, die das jemals geshared, geteilt, weiterempfohlen haben. Das ist ein Community-Ding, was wir da machen. Ja.
Für Menschen, die jetzt noch nie in der Welt, ich bin ja selber Fan, weil meine Tochter sehr liebt deinen Podcast, die noch nie Mira und das fliegende Haus gehört haben. Was ist so die Welt, die du da erschaffen hast?
Im Grunde genommen kannst du es kurz sagen, es gibt ein fliegendes Haus, in dem lebe ich zusammen mit meinem sprechenden Kater Kopernikus und der rappenden Maus MC Peeps und wir quatschen über das, was uns wirklich bewegt. Gefühle, ja, ein Miteinander, wie können wir alte Narrative von Gegeneinander, von Streit, von Krieg, von Hass, von wir nutzen diesen Planeten aus, wir begehen Raubbau an allem, was uns eigentlich lieb und teuer ist, hinter uns lassen und das natürlich auf eine extrem kindgerechte Art und Weise, so dass es eben nicht mit dieser Moralkeule daherkommt, nicht mit der Schuld, nicht mit der Angst, nicht mit, aber wir müssen doch jetzt, weil sonst passiert übermorgen das und das und wenn du jetzt nicht, keine Ahnung, wenn du jetzt diese neuen Schuhe kaufst oder irgendwas, dann bist du schuld daran, dass das und das passiert. Das ist eine Energie in meinem Sinne, was ich meinen Kindern nicht mitgeben möchte. Ich möchte eine schöne Art und Weise finden, wie sie trotzdem Bewusstsein entwickeln. Und darum geht es, wie können wir mit uns selbst umgehen, wie können wir Frieden in uns selbst finden, um dann letztendlich auch Frieden in der Welt zu finden. Das ist meiner Meinung nach der Weg, der einzige Weg.
Da waren schon viele Mic-Drops dabei, das habt ihr wohl gemerkt. Du hast kindgerecht angesprochen. Hättest du das auch kreieren können, wenn du nicht Mama gewesen wärst?
No way. No way. Ich hätte es nicht gemacht, weil ich glaube, ich hätte die Wichtigkeit nicht erkannt. Und ich hätte nicht gelernt, was Kinder brauchen. Also mein Sohn ist ein Hero auf jeden Fall in diesem Projekt. Ja.
Das heißt, er ist Berater.
Er ist Berater, Kritiker. Er ist mein größter Kritiker, er hat es geliebt, er hat sehr viel immer sehr geliebt, er hat auch auch immer seine Meinung gehabt, ne, beim ersten Buch, das habe ich selber irgendwie illustriert, weil damals, ne, das war alles, ne, einfach machen, was geht, irgendwie online drucken lassen, mit Wasserfarben, da nachts irgendwas gemalt, hat er schon gesagt, ey Mama, die Häuser sind ein bisschen spitzig und so, mach die mal runder, okay, also irgendwie auch süß, und mittlerweile ist er 7 und ist wirklich mein größter Kritiker und hat schon echt einige Skills, ja.
Wann war der Moment, wo du quasi von der Künstlerin, Autorin etc. auch auf den Weg zur Unternehmerin geworden wurdest? Also wann war dir so bewusst, okay, das ist jetzt auch nicht mehr nur ich, wann hast du die erste Person eingestellt? Und wie geht's dir damit auch, diesen Spannungsbogen auszuhalten? Hey, ich bin Unternehmerin, ich muss aber auch kreieren, etc. Du bist auch Content Creatorin, du bist Autorin, du malst, du erfindest.
Es war geil, ich habe mal irgendwann in den Anfangszeiten dieses Projekts irgendeinen Call gehabt, naja, ich gemerkt, so scheiße, irgendwie, brauche ich mal einen Steuerberater? So, weißt du, es war so eine klassische Frage, was geht? So, ja, dieses erste Buch, dann bleibt da irgendwie ein bisschen Geld hängen. Was ist das eigentlich? Ja, keine Ahnung gehabt. Immer so, davor immer so von der Hand in den Mund gelebt. Irgendwie auch kein Background in dem Bereich, so null. So, aber auch eher so ein Gammler gewesen, sagen wir ganz ehrlich. Dementsprechend habe ich irgendwann mal so gesagt, okay, wie geht das hier? Und ich kann mich noch an diesen Call erinnern, in dem diese Person dann sagte so, ey, was geht, wie viele Persönlichkeiten vereinst du eigentlich in dem, was du tust? Das ist dir noch gar nicht klar. Und ich so, hey, nee, das ist mir gar nicht klar. Und ich glaube, das ist auch ein Phänomen dieser heutigen Zeit. Weil als Künstler stehen dir so viele Wege offen heutzutage, dass du bist Künstler, du bist Produktion, du machst Video, du machst Schnitt, du ballerst das hoch, du machst Marketing, du machst Vertrieb, du machst, ja, viele Content Creator oder Leute, die in dem Bereich heutzutage arbeiten, machen alles. So ging es mir natürlich auch. Und irgendwann ist natürlich, also es wächst einem natürlich über den Kopf. Und dann habe ich, glaube ich, nach einem oder anderthalb Jahren die erste Person eingestellt, die mir geholfen hat, E-Mails der Leute zu beantworten. So ging's los. Und dann immer weiter mittlerweile. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie viele Mitarbeiter jetzt gerade am Start sind, weil es einige fest gibt und super viele Freelance, die aber auch auf der Payroll irgendwie sind. Ich würde sagen, um die 20 Leute haben wir auf jeden Fall an Bord, die wir monatlich beschäftigen. Also es ist in kürzester Zeit zu einem Unternehmen geworden. Krass.
Was macht dir bei Mira und das fliegende Haus am allermeisten Spaß?
Am allermeisten Spaß macht mir, wenn die Ideen kommen. Also der Moment, wie ich on fire bin, wenn es einfach da ist, du kennst das, also ne, wie die Zugfahrt, da ist auf einmal so ein blaues Plüsch-Süßi-Alpaka in deinem Kopf. Und mir geht's halt auch so, also diese Welt zu haben, in der ich spielen kann und dann, ah, das könnten wir machen. Oh, wie geil wäre das, wenn die mit einer Zeitmaschine reisen würden. Oh, wie geil wäre das, wenn die, keine Ahnung, wenn das Haus wegfliegt und die fliegen irgendwo anders hin. Ah, wo können die hinfliegen? Und dann ist das auf einmal alles da. Das ist der schönste Moment. Und das halt dann mitzuerleben, ne? Dass das real wird. Auf einer Ebene, weil es dann in Büchern, in Hörspielen für die Kids, vorher hatte ich Meet and Greet, das erste meines Lebens, ich habe die Kinder das erste Mal so richtig getroffen. Für die ist das echt. So. Aber richtig echt.
Das ist auch hier bei der Millantor Gallery immer das Allerschönste. Das hatten wir dieses Jahr durch die Euro nicht so wirklich, aber normalerweise ja 5 Wochen vorher kommen die Künstlerinnen und wenn die weiße Wand die Kreativität, die weiße Wand berührt, sozusagen. Das ist das Schönste. Und dann durchlaufen und das zu beobachten und über den Prozess. Voll. Wie entstehen bei dir die Ideen und wie viel Input und Ideen kommen auch aus den Kindern quasi als Feedback an dich heran?
Ich glaube, es ist, wenn ich sagen würde, die Ideen entstehen aus mir, wäre das gelogen. Mhm. Weil die sind da. Und ich bin eher ein Übersetzungsmedium. Ja. Also Medium ist natürlich ein heftiges Wort in dem Kontext.
Bist ja auch eine heftige Frau.
Dankeschön, Micha. Danke. Es ist, glaube ich, wirklich, also ich kann, glaube ich, spüren, was es braucht. Ich glaube, ich kann einfach mich connecten mit einem Feld und das ist, glaube ich, eine Superkraft, die ich habe. Und das Das ist geil, weil das macht, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das so erfolgreich ist, weil die Leute das spüren. Das ist nicht, es ist nicht mein Ego, das sich hinsetzt und sagt, so, welche Geschichte will ich kreieren, damit ich. Das ist es nicht. Es gibt kein damit. Es gibt nur ein, was ist. Und was kriege ich? Und was braucht's? Und das spüre ich. Das ist nicht konstruiert. Und ich glaube, das spüren die Leute da draußen auch. Ja.
Was war der erste Moment so für dich, wo du vielleicht sogar auch Pipi in den Augen hattest, weil du ein Feedback vom Kind, also ich kenne es so von deinen Folgen, wenn dann die Kinderstimmen kommen, das ist für mich so dann, ciao, dann bin ich weg. So, das ist so, okay, you got me.
Ja, ich heule regelmäßig. Ich heule einfach regelmäßig. Ich heule meistens, wenn ich die Folge das erste Mal höre, weil es ist ja so, unsere Folgen sind so, die machen Prozess. Also du hörst die, du gehst mit einer Frage rein, egal wer du bist. Du kannst das hören als Erwachsener, als Kind, egal. Ich kann das selber hören. Ich mache denselben Prozess, das ist abgefahren. Das ist so, ich gehe mit einer Frage rein, zum Beispiel, was ist Eifersucht? So, ich habe gestern eine Folge fertig geschrieben. Was ist Eifersucht? Okay, wir machen erstmal den Status quo. Was ist das? Wie fühlt sich das an? Was gibt's für eine Situation? Okay, Geschwister, eifersüchtig aufeinander, ne? Dann haben wir da eine Geschichte, die das darstellt, die so diese Energie von Eifersucht irgendwie, du spürst das auf einmal. Und wir kennen das, glaube ich, alle. So dieses Gefühl von, boah, Minderwertigkeit, Neid, ne? Gefühle, die uns alle betreffen auf anderen Ebenen. Und dann hörst du die Folge und dann nimmt die dich mit auf eine Reise zu diesem Gefühl und zu der Magic dahinter. Weil was ist Eifersucht? Eifersucht ist eigentlich nur eine Angst, dass nicht genug Liebe für alle da ist. Also, dass mir was weggenommen wird, wenn jemand anderes auch Liebe bekommt, Aufmerksamkeit bekommt, was auch immer. Und das ist ein ganz tiefer Irrglauben von Mangel in dieser Welt, als wäre Liebe irgendetwas, was weniger wird, wenn wir sie teilen. Das ist Bullshit. Und auf diesen, aber da erstmal hinzukommen, ja, in dir selber erstmal, diese Angst zu spüren. Und da nimmt dich die Folge mit und deswegen, ich heule immer, wenn ich Folgen höre, weil ich denselben Prozess mache wie Menschen, die das am Ende auch konsumieren. Und klar, wenn die Kids dann natürlich sich dazu äußern oder wenn ich Nachrichten lese, ey, was weiß ich, mein Kind hat das und das gemacht. Mein Kind sagt zum Papa, hey Papa, atme mal tief durch. Geil, geiler Moment, so. Wer lernt von wem? Ja, würde sagen, Ziel erreicht, so, ja. Oder mein Kind kann sich im Klassen- oder Kita-Kontext jetzt anders verhalten. Mein Kind hat Verständnis für andere Menschen. Mein Kind fühlt sich nicht mehr persönlich angegriffen von Bewertung von außen, zum Beispiel, sondern versteht, sieht den Schmerz in der anderen Person. Und da kriege ich halt Gänsehaut. Was macht das mit unserer Welt, wenn wir den Schmerz dahinter wahrnehmen können und dann nicht dagegen schießen müssen, beispielsweise, ja? Also wir sind hier vorbei. Es geht nicht mehr hier Zahn um Zahn, Auge um Auge und so. Es ist einfach vorbei. Und Kids checken das sehr schnell. Ja.
Woher kommt dein tiefes psychologisches Verständnis?
Zum einen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin selber durch einen Lebensweg gegangen, der mich viel gelehrt hat, wo ich mittlerweile einfach auch in einer tiefen Dankbarkeit für meine Erfahrungen angekommen bin. Also ich habe selber, um es auf den Punkt zu bringen, genauso erlebt als Kind, wie man es nicht erleben möchte. Was auch dazu geführt hat, dass ich sehr viele Jahre sehr gekämpft habe mit meiner Psyche. Aber auch natürlich jetzt unglaublich viel daraus gelernt habe. Also all diese Prozesse, von denen ich schreibe, spreche, erzähle, die sind echt. Das sind meine Prozesse, echte Prozesse im Kollektiv, die wirklich da sind. Das ist kein am Reißbrett konstruiertes Wissen. Natürlich zusätzlich habe ich mich weitergebildet, bin systemischer Familiencoach. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich bin da auch super achtsam, dass wirklich alles, was rausgeht aus dem fliegenden Haus, geht safe durch meinen Filter. Mittlerweile sind wir dabei, ein Team auch aufzubauen an Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, die das Ganze auch noch mit begleiten werden für die Zukunft, weil wir einfach wissen, es wird irgendwann einen Moment eventuell geben, wo ich nicht mehr alles filtern kann, weil bei mir ist gerade so, kannst du dir vorstellen, so ich bin das Nadelöhr und alles geht so durch diesen Kopf. Irgendwann mal da auch mehr Ressourcen noch zu bündeln, zu sagen, okay, das, was wir rausgeben, das ist so achtsam. Das diskriminiert niemanden, im besten Wissen und Gewissen natürlich. Also wir verbessern uns auch durch Feedback, aber das ist unser Anspruch. Und vor allem, es stärkt die Kinder auf allen Ebenen und macht nichts mit denen, was wir nicht wollen. Ja.
Hättest du ohne diese eigene psychologische Transformation das schreiben können?
Niemals. Never ever. Never ever.
Und gilt es dann eigentlich, also so, wenn man es ein bisschen überträgt von dir mal auf eine auf die Metaebene Kunst, Musik, Kultur, ist deswegen, dass oft auch so Musikerinnen, Künstlerinnen oft auch zerbrechliche Wesen sind, die vielleicht dann auch eine eigene Transformation hingelegt haben, um dann sowas zu kreieren wie du?
Ich glaube schon. Also ich glaube, die Kunst lebt von der Sensibilität. Und du kannst, wenn es wahrhaftige Kunst ist, die aus dem Herzen kommt, kannst du sie nur machen, wenn du sensibel bist für dich, für dein Umfeld, für die Welt. Und da wir noch nicht im Paradies leben oder nicht mehr, sondern in einer Welt, die ihre Probleme hat und die wehtun, müssen wir, glaube ich, als Künstler diesen Schmerz einmal zulassen, um ihn wirklich transformieren zu können in der Kunst. Alles andere ist luftleerer Raum für mich.
Was würdest du heute aus der Retro-Perspektive deiner 20-jährigen, 18-jährigen Mira vielleicht so als Tipp fürs Leben mitgeben?
Hab Vertrauen. Hab Vertrauen. So, das kommt schon. Es kommt alles. Geh Schritt für Schritt. Hab Vertrauen, hab Geduld mit dir. So, ich glaube, das ist ein guter Tipp für uns alle. Egal, wo wir stehen, egal in welcher Lebensrealität. Geduld zu haben mit sich selbst ist ein ganz wichtiger Punkt.
Woher kommt mittlerweile dein Vertrauen?
Ich habe erlebt, dass wenn wir uns suchen, wenn wir uns finden, wenn wir den Weg gehen, wenn wir versuchen, den Weg der Liebe zu gehen, dann ernten wir auch mehr Liebe. Und ich glaube, dass sich da jeder kleine Schritt lohnt, jeder Moment, in dem du nicht die Gefühle wegdrückst, jeder Moment, in dem du nicht zurückschießt, jeder Moment, und der so schwer sein kann, du lächelst mich an, ne? Jeder Moment, wo du heftig getriggert bist und sagst so, Alter, jeder kleine Moment, und egal wie lang es dauert, aber wo du dich nicht entscheidest in diesen Ego, ich reagiere einfach in Scheißmustern, sondern zurück zu, okay, wo ist das hier? Was will ich sein? Wer bin ich eigentlich? Der lohnt sich, und umso mehr Liebe ernten wir dann auch in unserem Leben. Da bin ich fest davon überzeugt. Und deswegen habe ich Vertrauen, weil ich das jetzt auch merke langsam. Ne? Also mein Leben hat sich ja auch um 180 Grad gedreht, auch durch das Projekt. Klar.
Gibt es Schattenseiten, wo du sagst, oh, also ne, ich habe dich gefragt, was liebst du am meisten? Mhm. Also ich will jetzt nicht hassen sagen, aber was sind so die, wo du denkst, oh, könnte ich echt drauf verzichten?
Genau diese Ungeduld. Da lacht er mich, ja. Wir sind uns ja, kurzer zwischen Fun Facts, wir sind uns ja vor ein paar Wochen das erste Mal begegnet. Und ich glaube, der Micha, der hat nicht so richtig so dachte, ja komm, machen wir ein Foto und dann tschüss. Hier Kaffee und Kuchen bei Schwiegermama oder so. Und dann haben wir uns aber festgequatscht und waren einfach so, okay, krass. Deswegen weiß ich oder glaube ich zu wissen, dass du es vielleicht auch kennst, diese Ungeduld und dieses, boah, wenn die Vision riesig ist, riesig, und dann bist du aber in diesem menschlichen Körper und hast menschliche Fähigkeiten, menschliche Zeitzonen von 24 Stunden. Das ist, glaube ich, mein größter Pain. So, ich würde einfach auch einfach nicht mehr schlafen und einfach machen und so, weißt du, da wäre ich gern Bibi vielleicht. Die sagt dann Hex, Hex und es ist dann schon da. Da muss ich leider halt noch ein bisschen Geduld mitbringen. Ja.
Auch wenn wir jetzt im Hier und Jetzt leben, und ich lade alle Kinder und Eltern natürlich ein, auch Fragen zu stellen. Ihr könnt euch mal eine überlegen, dann hier gerne hochkommen, eine Frage stellen, weil das ja ein kollektives Gesamtkunstwerk, die Melanto Gallery, und auch, deswegen auch dieser Podcast. Wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, 20, 25 Jahre.
Was? 20 Jahre gleich? Okay, krass. Moment. Ja. Mhm.
Dann bist du 40.
Genau.
Was ist dann noch passiert? Also ich weiß, dass du hast eine Vision, vielleicht bevor du sie beantwortest, ist eine für mich der besten Visionen, die ich seit langem gehört habe, Empathie als Schulfach zu etablieren. Ich glaube, es würde fast alle Probleme. Wir brauchen auch mit KI und Internet nicht mehr alle Sachen, sondern wir können ganz viel bei Ecosia nachschlagen oder Wikipedia oder whatever. Warum vielleicht, also dann die Frage danach, warum Empathie als Schulfach? Warum ist es so eine Vision, so ein Herzenswunsch von dir, und was könnte es verändern?
Naja, es würde eben allen helfen, allen voran den Lehrern und Lehrerinnen. No bashing, es gibt so viele tolle Lehrkräfte mittlerweile, die es echt geil machen. Und auch in diesem System, was ja echt Grenzen hat, echt ihr allergeilstes reingeben. Also Props gehen raus an alle Lehrkräfte, die ihr Herz spüren, sich spüren in diesem Beruf und Bock haben, den Kids wirklich was mitzugeben. Also das ist ein Job, da sollten wir echt auch mal Chapeau wirklich an alle, die da mitarbeiten da draußen. Aber ja, da gibt's natürlich noch viel zu tun. Das Bildungssystem beruht einzig und allein auf Leistung aktuell noch. Es gibt zwar irgendwelche Spaßangebote nebendran, die sind aber meistens nicht die, die irgendwie bewertet, benotet werden. Das Kind, ja, kommt in eine Struktur hinein, in der es im Endeffekt lernt, den anderen gerecht zu werden, anstatt auf sich und sein Herz zu hören. Und dann werden wir wieder, Katze beißt sich in den Schwanz. Also wenn ich in mir Frieden finden will, dann muss ich ja in mir erstmal was finden, mich irgendwie spüren dürfen. Aber wenn ich darauf trainiert werde, nur mit meinem Fokus im Außen zu sein, was will denn der Mathelehrer von mir, was will die Deutschlehrerin? Ah, ich habe das vergessen, oh verdammt nochmal, ich bin schlecht. Hey, Moment mal, da sind wir überhaupt noch keinen Zentimeter in Richtung Selbstfindung gegangen und was soll denn Bildung sein? Du hast es gerade angesprochen, ne? KI, wir haben irgendwie, damals hat man noch zu uns gesagt, du wirst ja nicht immer einen Taschenrechner dabei haben, ja? Ich glaube, wir können ja mittlerweile ganz laut über diesen Spruch einmal lachen. Also wir haben einfach eine technische Entwicklung, der wir auch was, ich sag mal, an die Seite stellen müssen, an menschlicher Entwicklung, an einer emotionalen Intelligenz. Die Technik ist da, wir können sie nutzen, jeden Tag, jede Sekunde. Wir können auf jegliches Wissen zugreifen, das es auf diesem Erdball gab und jemals gegeben hat. So, aber wie nutze ich denn dieses Wissen? Was mache ich mit diesem Wissen? Ich kann Wissen und Fakten immer in verschiedene Richtungen drehen. Die Frage ist, was sagt mein Herz? Oder was sagt mir ein Gesamtverständnis für die Situation? Und deswegen, ja, ist Empathie ein Riesending. Spüren, lernen, soziale Fähigkeiten zu entwickeln, wirklich, die nicht auf Bestrafungssystemen basieren von, ey, du hast dem jetzt einen Spruch gedrückt, jetzt gehst du mal, stellst dich mal 5 Minuten in die Ecke, weißt du? Das muss aufhören. Ich glaube, das ist wesentlich für unsere Gesellschaft und da kann sich viel draus entwickeln. Ja.
Und jetzt nochmal zu der Frage, wo fliegt das fliegende Haus in 20, 25 Jahren rum? Was möchtest du noch erreichen? Also erreichen ist das falsche Wort. Was möchtest du noch zaubern?
Ich würde mich sehr freuen, wenn das fliegende Haus wirklich im Mainstream so ankommen würde, dass so wie wir jetzt über Bibi und Benjamin quatschen, in 30, 40 Jahren die Kids von heute hier sitzen, also Klein Micha, Klein Mira sitzen dann hier, so. Und dann ziehen die aber vielleicht auch wieder über Mira und das fliegende Haus her. Ja. Das würde ich mir wünschen.
Weil das Gott, wie unachtsam die damals war.
Ja, Mann. Aber das Bewusstsein so weit ist, aber es halt einen Step oder ein, zwei Generationen halt geprägt hat und ja, das auch vor allem auch Kinder erreicht, die nicht in der Bubble von der Achtsamkeit und der Gewaltfreiheit groß werden. Also die meisten oder sehr, sehr wahnsinnig viele Kinder erleben sehr viel Gewalt auf sehr vielen verschiedenen Ebenen und genau da. Deswegen muss es in den Mainstream. Deswegen brauchen wir als Projekt auch diese Unterstützung von diesen Eltern, die die Achtsamkeit haben. Weiterempfehlen, weitertragen, die Message verbreiten, denn das zeigt sich, ne? Ohne, habe ich vorher schon gesagt, ohne Community geht's nicht. Ja. Hey, Mann, danke schön. Danke für euch.
Mira war ja vorher so, ja, worüber reden wir eigentlich? Und hast du Fragen und was weiß ich? Und es ist echt lustig, weil man muss nur irgendeine Frage stellen und dann kommt eigentlich ein Mic-Drop. Gibt's eine Frage aus dem Publikum,
das
ihr stellen wollt als Teil des Podcasts? Jetzt Dominik Bloh ist hier. Dominik, hast du eine Frage? Komm noch mal kurz her. Macht mal Applaus für Dominik Bloh, Gründer von GoBanyo. Einer der geilsten Menschen, die ich je in meinem Leben kennenlernen durfte. Der hat auf jeden Fall eine Frage, die tiefer sein könnte, wie ich sie jemals stellen würde. Also setz dich hier hin, komm. Erstmal Props geben. Ja. Dominik, hau raus.
Natürlich habe ich keine Frage. Ich wollte nur vorne sitzen, weil ich da mir schon
die
Beine in ein Loch gestellt habe. Hammer. Ich glaube, dass wenn ich das höre, dass natürlich, weißt du, es klingt immer so perfekt und du erlebst das im Alltag. Ich erlebe das zum Glück dankbarerweise durch meine Arbeit auch, aber so viele ja gar nicht. Und dann ist die Frage, neben diesem einen kurzen Impuls, den du hast, wie kannst du das langfristig in einen Menschen bringen, der damit permanent beschäftigt ist, sein Außen erstmal einzu, ne, da, wie du gesagt hast, so im Außen zu bleiben. Wie schaffst du das? Und gerade bei jungen Menschen, ich bin viel an Schulen und ich merke halt, im ersten Moment sitzt das, aber nach 2 Wochen ist natürlich wieder alles ein bisschen weniger. Und deshalb Schulfach geil, aber wie, solange das Schulfach nicht da ist, wie kriegen wir das so lange hin?
Genau durch Kindermedien, ne? Weil wenn die Kinder anfangen, sich früh damit zu beschäftigen, dann haben die, ich denke, diese Pfade, die wir in der Gesellschaft ja so austreten, ne, wie du auch sagst, also wir sind halt, ne, klingt so perfekt und die Realität ist halt eine andere, so. Und wir lernen und erleben auch oft andere Sachen als Kinder. Umso wichtiger ist da eben Gegengewicht zu erschaffen und zu sagen, cool, wir haben, glaube ich, mittlerweile, ich weiß es nicht, über 100 Folgen gemacht. So, also es gibt Kids, ich habe vorher Kids kennengelernt, ne, die begleitet das jetzt mittlerweile seit 3-4 Jahren. Die hören das, seitdem die 2-3 Jahre alt sind. Die hören das jede Woche, die beschäftigen sich jede Woche, jeden Tag mit diesem vielen Material, was wir haben. Und dann beginnt das wirklich tief hängen zu bleiben und auch diese anderen Pfade, die da auch so sind, ne, auch, ne, einfach eine Alternativlösung zu erschaffen, die auch präsent ist. Die Rückmeldungen sind halt krass, ne, also so dieses, so, ich habe ein Mindset als Kind, ja, hat Mira gesagt, aber das ist so präsent, weißt du, das ist wie, die sind Fans und dann leben die das und das ist halt mega Magic, weil genau das, dieses pädagogische Konzept-Ding in der Kindermedienlandschaft ein bisschen ausgehebelt wird, weißt du? Es ist nicht dieses von oben herab, sondern es ist halt, ah geil, eine rappende Maus. Oha, ich find's halt mega cool als Kind und ich will aber trotzdem, also ich krieg trotzdem die Message mit, aber es ist eher, ich sag mal, trojanisches Pferd, weißt du? Also es ist nicht, hey komm, ich erzähl dir jetzt was über Pädagogik oder irgendwas über deine Seele oder über deine Psyche, sondern es ist halt, lass einen coolen Song hören und dann kommt das mit.
Voll schön. Mich hast du direkt überzeugt. Ich habe einen 2-jährigen Sohn und ich werde ihn direkt damit in nächste Woche einführen. Und ich hoffe, dass ich in 3 Jahren zu dir sagen kann, hey, das hat wunderbar geklappt und war ein super Begleiter.
Ich bin sehr gespannt.
In dem Fall hast du schon mich zur Wirksamkeit gebracht und jetzt gebe ich das Mikro gerne weiter zu dem nächsten Fragenden. Und ich suche dich aus. Komm her. Nein? Dann suche ich... Micha, such jemanden. Du bist schlechter im Aussuchen als
ich. Ja, das war Dominik Blo von Go Banjo. Hey, falls ihr es nicht kennt, schaut es euch an. Es ist eines der realsten, geilsten Projekte, die ich kenne. Und er hat ein wunderbares Buch geschrieben. Hat sich selber aus der Scheiße rausgearbeitet. Also riesen Respekt. Ketzerisch gefragt, die Leute, die jetzt nicht damit aufwachsen, kriegen wir die auch noch? Also die jetzt nicht diese 3-4 Jahre Mira haben, sondern die wie ich 40 sind. Sind die lost oder was können wir denen noch mit auf den Weg geben?
Also Erwachsene?
Ja.
Meinst du? Naja, ich glaube, das ist immer, ich sehe das ja gesamtgesellschaftlich, es gibt ja immer ein größeres Angebot, wie ich sehe. Es gibt schon einen Trend, ne, an beschäftige dich irgendwie mit dir selbst und das Angebot ist da und ich bin ein Fan davon zu sagen, okay, Resonanzprinzip. Also wenn ich halt Bock habe, dann treffe ich vielleicht irgendwann mal auf ein Buch. Ja, bei manchen dauert's kürzer, bei anderen dauert's länger. Manche fangen schon früh an, sich selbst zu reflektieren. Manche machen es auf dem Sterbebett. So, aber uns alle betrifft es irgendwann früher oder später, hinter die Dinge zu schauen, nicht nur zu funktionieren, uns zu hinterfragen, unser Verhalten, unser Empfinden. Und das Angebot ist da, glaube ich, mehr als je zuvor. Das Thema kommt coolerweise immer mehr aus den Therapiezimmern hinaus in auch Medien. Und das finde ich sehr, sehr gut. Deswegen würde ich behaupten, Erwachsene haben sehr viel Angebot, sich kostenlos auch bis zu einem gewissen Grad. Ich will das jetzt nicht mit Therapie vergleichen, ganz klar. Aber bis zu einem gewissen Grad, sich mit sich selbst auch auseinanderzusetzen. Also nobody's lost in here.
Schöner Satz. Du hast gerade das Sterbebett angesprochen. Wie näherst du dich einem Thema wie Tod, mit dem ja Kinder dann auch konfrontiert sind, leider, weil alle Menschen damit konfrontiert sind. Man sagt immer so lapidar, es gehört zum Leben dazu, ja. Und wie näherst du dich so einem Thema, das ja dann auch eine Tragweite von Trauer etc. Wie gehst du daran?
Klar, ist Achtsamkeit natürlich so das größte, mein größtes Ziel oder mein größter Wert. Das heißt, viele Themen haben monatelang Reifungen vor sich. Das sind Sachen, die trage ich ewig mit mir rum. Ich spüre ganz genau rein, ist das der Weg? Nee. Und wenn, teilweise, ich habe Sachen schon geschrieben, habe dann gemerkt, nee, doch nicht. Also so wirklich sich Zeit zu nehmen dafür und das Fingerspitzengefühl zu entwickeln, was es wirklich braucht, ist super wichtig. Weil wir ja auch, und das ist auch eine Sache, die wir unbedingt machen sollten, alle Menschen mitdenken. Also ich kann natürlich sehr christlich angehauchte Folge zum Thema Tod machen. Ja, okay, damit habe ich aber wirklich eigentlich nur einen Teil der Bevölkerung angesprochen. Das heißt, ich muss versuchen, und zu dieser Thematik von vorne, das Feld zu spüren, und da gehören alle Menschen dazu. Alle Menschen. Und natürlich kenne ich nur diese Gesellschaft hier. Da muss ich begrenzen, ne? Da haben wir auch schon mal ein Gespräch drüber geführt, ne? Gesamtglobal kann ich tatsächlich da nicht mitreden. Das würde ich mir auch niemals zutrauen. Aber ich kenne, glaube ich, die Gesellschaft in Deutschland hier ganz gut. Und weiß auch, wie divers sie ist. So. Und unglaublich divers. Und wen müssen wir da mitdenken, wenn wir Verbindung leben wollen? Da fängt es ja auch schon an, ne? Kann ich nicht eine super christliche Folge zum Thema Tod machen? So. Muss ich gucken, wo ist das verbindende Element? Das ist die Frage. Wo ist das verbindende Element, das alle Menschen gleichermaßen betrifft? Wo haben Konzepte ihre Grenzen? Meine Lebensrealität, deine Lebensrealität, deine. Wo hört das auf? Und wo fängt das an, dass wir alle Mensch sind? Und so an so ein Thema ranzugehen, und da gibt's schon Schnittmengen. Aber die müssen wir halt finden. So.
Du hast vorher das trojanische Pferd so nebenbei gedroppt. Hier ist ja auch ein reines trojanisches Pferd. Ihr seid alle drin, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Wir packen euch Kunst vorne rein, dadurch kommt ihr. Wir packen Musik rein. Und auf der Metaebene, und ihr seht hier nicht mal ein Viva Con Aqua Logo, außer auf diesen Flaschen, und trinkt Leitungswasser. Das heißt, die Kunst funktioniert da. Dein trojanisches Pferd ist ja eigentlich Copernicus und MC Peeps.
Auf jeden Fall, die gesamte Welt, ja. Mhm.
Was würden die eigentlich sagen, wenn die hier wären?
Also Copernicus hätte erstmal Probleme gehabt, sich überhaupt hier hinzusetzen, weil er hätte dich erstmal gefragt, ist das hier auch alles irgendwie, hast du das mal vorher sauber gemacht und so. Also Copernicus ist ein sehr verkopfter Kater, der erstmal der wäre hier nicht hergekommen, ne? Wenn er so, ja, ich weiß noch nicht, worüber wir reden, da hättest du mit Copernicus schon ein Problem gehabt. Der hätte da wieder deine Kollegin gerne gehabt und das fertig ausformulierte Skript bitte. Ja, mit ganz korrekten Zeitangaben. Und MC Pieps, der hätte keine Geduld, hier zu sitzen, der würde dir ins Mikrofon reinschreien und wäre da auf dem Rasen. Auch wenn du 7-mal gesagt hast, nicht den Rasen betreten. Das wäre dem Mist egal.
Wie sind die beiden entstanden? Also was ist die Entstehungsgeschichte? Ja. Sind die parallel entstanden? Sind die unterschiedliche Zeitzonen?
Parallel zueinander entstanden? Und irgendwie geil, ja, weil wenn du an dieses Feld angeschlossen bist und Ideen hast, dann sind die einfach da, dann machst du das. Und irgendwann fällt dir auf, Alter, also du hast ja nicht die Gedanken drüber gemacht, aber irgendwann fällt dir auf, oh Mann, das ist genial. Ja, weil natürlich sind das innere Anteile eines jeden Menschen. Jeder Mensch hat den inneren Kopernikus, das ist hier. Es ist der Verstand. Es ist der alles bewiesen in Sicherheit wissenschaftlich durchdacht haben will, um sich fallen lassen zu können, um sicher zu sein. MC Pieps ist der heftige Bauchmaus, völlig emotional, geht mit dem Kopf durch die Wand, no matter what, nicht eine Sekunde über irgendetwas nachdenken, let's go. Das sind zwei Pole, die wir alle in uns tragen. Letztendlich geht es darum, diese goldene Mitte zu finden. Und dann, glaube ich, dann finden wir so auch einen Frieden mit uns, wenn das beides sein darf. So wie im fliegenden Haushalt.
Wenn ich mir dann MC Pieps und Copernicus in so einer liebevollen Schlammschlacht in beiden Ecken vorstelle, ohne dass es eine Schlammschlacht ist, bist du dann die goldene Mitte?
Glaube ich nicht. Ich glaube, die Kunstfigur Mira aus dem fliegenden Haus ist die pure Liebe, die pure Unschuld. Das ist ein ganz ruhiges Gefühl von kindlicher Unschuld in dieser Kunstfigur. Kindliches Fragen, kindliche Offenheit, keine Grenzen zu kennen. Sagen, wow, das gibt es und das gibt es. Okay, was machen wir jetzt? Ohne also wie ein Kind eigentlich auf die Welt kommt. Und so fühle ich die Kunstfigur. Da oben auch mit diesem ganz ungetrübten Blick auf die Welt, aus dem fliegenden Haus, eine Metaebene. Ich gucke von oben auf die Welt und ich sag so, okay, so, alle sind gut, alle sind toll, was machen wir jetzt? Das ist Mira, also aus dem fliegenden Haus, ne, die Kunstfigur, ja.
Wenn jetzt die Polizei kommen würde, ja, dann und du hättest irgendein Verbrechen begangen, Und dann würde ja nicht Mira und das fliegende Haus als Kunstfigur. Wie groß ist die Diskrepanz zwischen dir als bürgerlichen Mensch, und wir lassen deinen Namen einfach weg.
Geil, dass du das auch so einleitest, ne, mit dem Verbrechen. So, die Polizei steht schon vor der Tür. Also, geil.
Klopf, klopf.
Ja. Wo ist sie?
Ja, wo ist sie?
Geil. Wie groß ist die Diskrepanz? Sie war schon größer. Mhm. Ich würde behaupten, durch die Auseinandersetzung mit dieser Welt werde ich auch immer mehr dazu. Mhm. Voll geil eigentlich. Mhm. Also es ist halt, ne, also dieser Job ist in allererster Linie auch Selbstheilung für mich. Also schon gut. Also ja, zu Anfangszeiten, da war die Idee da, und es ist wirklich dieses Projekt auszufüllen mit dem Sein. Ich habe es heute wieder gemerkt, ja. Da den Menschen gegenüberzutreten und zu sagen, okay, also wenn ich denen sage, du bist gut so wie du bist, dann muss ich es ja vielleicht auch ein bisschen über mich selber glauben, weil sonst ist es halt einfach fake. Das ist letztendlich eine riesengroße Einladung für mich, auch in meine Heilung zu kommen. Ja, aber die Diskrepanz ist nicht mehr so. Also ich glaube, klar, ich bin Mensch. Ich habe meine, ne, gerade hat das ja auch gesagt, ne, es klingt alles immer so perfekt. Ich bin genauso Mensch wie jeder andere auch. Ich habe meine Themen, ich habe meine Vergangenheit, meine Zukunft. Ich mache mir meine Sorgen. Letzte Nacht konnte ich kaum pennen, weil ich so aufgeregt war. Ist einfach real. Deswegen, ja, ich glaube, ich kann immer mehr in eine Selbstannahme kommen. Und dann schließt sich so ein bisschen diese Diskrepanz auch, ja.
Wie hoch ist die Verantwortung auch da? Du hast es zwar gesagt, nicht so viel im Außen, bla bla bla, und trotzdem kommt ja viel von außen an Projektionen, ne? Und du baust ein Bild der unschuldigen Mira auf.
Ja.
Wie hoch ist die, ist da auch dieser Respekt, die Verantwortung davor, dem auch gerecht zu werden? Also, ne, ich zum Beispiel benutze viel mehr Fäkalwörter.
Ich reiß mich heute sehr zusammen.
Genau, wie sehr reißt du dich quasi da auch zusammen, und wie bewusst ist es dir auch dieser Verantwortung da, mhm, gerecht zu sein, dieser Achtsamkeitsfilter zu sein, dass alles, was rausgeht, einfach so, ja, Kinder hören können?
Es gibt keine Toleranz für Unachtsamkeit. Und das ist richtig so. Das ist richtig so, das ist der Anspruch, den ich einmal festgesetzt habe von vorne herein. Und klar, ich entwickle mich weiter. Folgen, die ich vor 4 Jahren gemacht hätte, würde ich so nicht mehr machen. Aber es ist immer im Jetzt, ist immer der Anspruch, es ist nichts nebenbei, nichts einfach mal so abgesegnet. Es ist immer 100%. Und ich kann meiner Verantwortung nur in meinem Maß gerecht werden. Das heißt, ich kann das geben, was ich jetzt geben kann. Und damit muss ich halt auch in Frieden kommen. Das heißt, ich bin nicht perfekt. Niemand ist es. Das ist okay. Aber das, was ich kann, das mache ich. So. Und da gibt's auch keine, also intern in mir keine Diskussion. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Ja.
Wenn jetzt Kopernikus und MC Pieps hier wären,
ja,
was ich sehr feiern würde, sie fehlen, ja, mir auch ein bisschen.
Ja.
Dann, wie würden sie sich so einem Thema wie der Millontor Gallery nähern?
Mhm. Wie meinst du das? Was sie hier erleben würden, wie sie es
wahrnehmen würden, wie sie die Geschichte vielleicht versuchen würden. Das ist ja zum Beispiel auch etwas Interessantes, Visuelles, auditiv zu übersetzen, oder wie man Kunst erklären kann, den Beruf einer Künstlerin, die Perspektiven, ne, verschiedene Nationen etc., Kulturen, Styles, die hier alles, ja, Bubbles von super rich Leuten bis hin zu Leuten, die sich einen Eintritt nicht leisten können und aus Solidaritätsprinzip, ja, umsonst reinkommen. Also Kinder, Erwachsene, alles, ja.
Ja. Also ich glaube, wenn Kopi und Pieps hier wären, Pieps würde euch alle erstmal zur größten Party des Lebens, der würde sagen, was, Micha, nein, komm, ich übernehme jetzt den Job. Du wärst erstmal, könntest erstmal ein bisschen feiern, Pieps würde einfach alles rocken, würde alle zu einer fetten Party einladen, und Kopernikus würde alles wissen wollen. Und ich glaube, das ist eben genau dieses, ne, Kopf wieder und Herz. Und ich finde, ihr macht es auch hier einfach so cool, weil genau dieses, man kann alles spüren, erleben, man kann es anfassen, erleben, sehen, es ist wirklich da, und gleichzeitig erfährt man so viel und lernt so viel. Ich finde sowieso, dass ihr das mit euren Projekten einfach so unglaublich großartig umsetzt. Also das finde ich auch, es ist ein super geiler, ganzheitlicher Ansatz, den ich hier spüre, und ich glaube, das hätten die beide auch sehr gefeiert. So. Ja.
Ich gebe nochmal, wir haben gerade das Zeichen bekommen von dem wunderbaren Ruben, dass wir noch 3 Minuten haben. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ihr hättet jetzt die Chance, Mira und das Fliegenhaus alles zu fragen, was ihr wollt. Traut sich eine Person? Wollt ihr Weil sonst stelle ich noch irgendeine Frage, die dann in Zeit und Geist. Eileen Puhlmann vielleicht von Charity Lemonade, sie hat eine Frage. Auch wirklich Mic Drop für diese Frau. Sie hat mir so viele Schellen gegeben und alle zurecht. Eine meiner größten Kritikerinnen, Lehrerin, wunderbare Persönlichkeit. Eileen Puhlmann hat das Wort.
Hi. Hallo. Hi. Ich und meine Tochter, wir hören den Podcast tatsächlich immer, wenn wir zusammen kochen. Also es ist so total das Ritual. Und ich habe mich gerade gefragt, weil du hast gesagt, es gab, ihr habt über Schule gesprochen und dann gibt es vielleicht wenn Kinder dann kommen. Aber Mira hat gesagt, und das macht dich ja auch zu einer Instanz. Oh. Macht dir das, ist das nicht auch unheimlich? Also zu wissen, also mit der Vision, dass irgendwann alle Mira hören und alle genau sozusagen mit dem Zugang zu sich selbst, der ist natürlich schön und toll, ne? Also aus unserer Perspektive jetzt gerade. Aber ist es nicht auch eine Riesenverantwortung, dann diese Instanz zu sein?
Voll geil, dass du sagst, danke für diese Frage. Mega gut, weil ich lehne sämtliches, ich nenne es jetzt einfach mal Gurutum jeglicher Art komplett ab.
Mic Drop.
So, Punkt. Und das ist das, was ich meinte. Mit diesem, ich bin so dankbar, dass ich diesen Job machen darf. Ich bin so dankbar für meinen Weg, dass ich wirklich auch, du hast gerade von Schellen gesprochen, eine Schelle vom Leben nach der anderen gekriegt habe, um nicht in diese Falle zu tappen, dass ich das persönlich für mich mir diesen Schuh hier anziehe. Und das ist so, so wichtig. Und da sollten wir alle, ich hab ganz viel mit Kindern gearbeitet in meinem Leben, bevor ich das fliegende Haus gemacht habe. Und ich habe immer zu meinen Kollegen und Kolleginnen gesagt, zieht euer Ego an der Garderobe aus und hängt das bitte an den Haken. Das hat hier keinen Platz, weil sonst funktioniert nichts von, egal was wir tun, es funktioniert nicht. Es geht um die Liebe und es geht nicht um mich. Und deswegen ist das natürlich, kommt das jetzt komisch, weil ich hier sitze und Leute mir zuhören. Und gleichzeitig ist es so. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich meine Steps machen konnte, das so zu leben. Ich mich auch abgrenzen kann davon. Das ist mega wichtig, eben zu sagen, okay, das ist das Projekt, die Message, die Sache. Und ich bin eben die Person dahinter, unperfekt, die im Endeffekt halt eigentlich Gefäß sein darf dafür. Und umso wichtiger ist es aber auch genau diese, was du gerade sagtest, ne, keine Toleranz für Unachtsamkeit drin zu haben, weil ich das ganz genau weiß, wie wichtig es ist, die richtigen Menschen mit an Bord zu haben, mit den richtigen Menschen zu arbeiten, ganz achtsam auszuwählen. Ist das, kommt, also bei uns im Team, es kommt alles von hier. Und du spürst es einfach. Bist du connected? Ist es cool? Oder hängt hier jemand seine Jacke nicht an den Haken? Und wenn er es nicht schafft, dann, hey, cool, alles gut für deinen Weg, aber dann nicht als Kreativschaffender beispielsweise in diesem Projekt. So, nur so geht's. Danke.
Ja. Danke für die Frage, Eileen.
Dankeschön.
Und ich hoffe, dass viele Menschen ein Ritual finden, wo sie Mira und das fliegende Haus. Ja, ich darf mich bedanken für das wunderbare Gespräch. Es hat auch ohne Vorbereitung sehr gut geklappt, glaube ich, weil du den Flow immer ermöglichst. Und so, ich habe drei Wünsche an euch. Der erste Wunsch ist Reichweitenspende. Holt euer Handy raus. Feature diese Frau, nicht mich. Macht Aufmerksamkeit, kreiert Aufmerksamkeit, weil Reichweitenspende ist das Einfachste, was ihr machen könnt. Das Zweite, ich stelle jedem die Frage, wie viel könnt ihr spenden, ohne dass sich euer Leben verändert? Könnt ihr auf dem Spendenkonto von Viva Con Agua oder gerne auch von Go Banyo oder Charity Lemonade, dem Verein, beantworten, weil es gibt viele geile Vereine, nicht nur Viva Con Agua. Und das Dritte, Mira und das Fliegende Haus gibt sehr, sehr viel Liebe in diese Welt. Deswegen gebt ihr alle Liebe, die Millantor Gallery hat. Einen großen Applaus für die wunderbare Mira und das Fliegende Haus.
Dankeschön. Water is life.